Ja, ihr Lieben, ein gutes, gesegnetes neues Jahr und da die Jahreslosung etwas mit Frieden zu tun hat, würde ich doch mal vorschlagen, wir wünschen uns einfach mal gegenseitigen Shalom. Shalom heißt Friede. Tu dich mal zu deinem Nachbar drehen und wünsch ihm mal Shalom. Ich hoffe, jeder hat mal eins abbekommen, ein Shalom. Judith, Shalom. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr sagt, für dieses Jahr, ich brauche noch keine neuen Vorsätze, die alten sind praktisch noch unangetastet. Und dem einen oder anderen denkt sich, oh, was ist mit dem David los, der ist 10 Jahre jünger. Nein, ich habe mich nur rasiert und das macht man denn so quasi von der Bibel her, wenn sich jemand geschert hat, dann war da so ein Gelübde dabei. Und ich habe mir überlegt, was wäre denn wohl mein Gelübde? Und das eine ist vielleicht echt, dass ich in der Erwartung stehen möchte, dass mit Jesus unterwegs zu sein dieses Jahr ein gutes Jahr werden lässt und dass diese Jahreslosung, die irgendwoher kommt, könnt ihr ja googeln, von der Herrenhuter Brüder Unität heißen sie, glaubt, die haben eine Jahreslosung rausgebracht aus der Bibel. Da heißt es, suche Frieden und jage ihm nach. Und das steht im Psalm 34, Vers 15, in einen interessanten Psalm Davids hineingepackt. Und das ist ein hochinteressantes Thema und ich glaube, dass es ganz gut am Jahresanfang sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wo so viel Unfrieden da ist. Und nicht selten kommt Familie zusammen, auch bei mir. Ich war vor 2 Tagen mit meinen Geschwistern und ich habe jede Menge davon, waren wir zusammengesessen. Wir haben uns getroffen, auch ganz ungewöhnlich, ohne meine Eltern, weil wir gesagt haben, wir möchten bewusst über sie sprechen, auch im Sinne von, sie werden ja immer älter und wie gehen wir mit dem Älterwerden um, auch mit dem, eine Mama hat mit Vergesslichkeit zu tun und mein Vater ist ja auch schon 85 und da muss man einfach dankbar für das Leben Lebensleistung sein und auch so, wie gehen wir als Kinder mit um? Und dann merkt man ganz schnell, wie unterschiedlich wir als Geschwister sind. Da gibt es denn die eine oder den anderen, die können so quasi schon mal ein bisschen provozieren und gucken, lässt sich einen Streit anzetteln, würde jetzt nicht sagen, aber mal so ein bisschen konfrontieren und der oder die andere ist dann die Beschwichtigende und versucht den auf jeden Fall den Frieden zu wahren und irgendwie ist es doch so, spätestens ja am Heiligabend versuchen Familien in einer heilen, gekünstelt heilen Familie zusammenzuleben und zu sagen, können wir nicht wenigstens einmal im Frieden leben oder wie mein Bruder erzählte, er sollte beim Verwandtschaftstreffen seiner Frau dabei sein. Und er sagt, und ich war glücklicherweise krank und so bin ich nicht mit und habe dann mitbekommen, wie die sich da alles Mögliche an den Kopf geschmissen haben auf der Hütte, nachdem nur 2, 3 Viertel Wein gedudelt hatten. Und dann zu denken, das ist echt ein heißes Thema, den Frieden suchen und ihm nachjagen. Und was tun wir nicht alles um des lieben Friedens willen? Und wie ich auch vielleicht die Beobachtung, ich weiß nicht, ob es in unsere Zeit hineinpasst oder auch in unsere Stadt oder so. Es gibt Themen, die sprechen wir einfach nicht an, weil wir wissen, damit würde ein Streit entstehen. Oder ein Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Ansichten. Und um des lieben Friedens willen die Dinge gar nicht ansprechen, ist das, was hier gemeint ist. Frieden ist ein Dauerthema. Und nicht erst heute, sondern auch in biblischen Zeiten. Und der Verdacht liegt eigentlich nahe und umso mehr merke ich das, je mehr ich auch schon mal aus den Besuchen, die ich zum Beispiel in Israel gemacht habe, Israel ist ja ein heiß umkämpftes Pflaster. Da gibt es ja die verschiedenen Volksgruppen, die am liebsten dieses Volk, die Nation ausradieren möchten. Und andererseits ist so, der Israeli sagt sich zum Gruß immer Shalom, immer ich wünsche dir Frieden. Aber der Verdacht liegt also nahe, dass von Frieden geredet wird, weil wir ihn so sehr vermissen und es an allen Ecken und Enden brennt. Und viele sehnen sich danach und scheitern doch darin, ihn, den Frieden, zu leben. Anspruch und Wirklichkeit klaffen oft weit auseinander. Suche Frieden und jage ihm nach, fordert David im Psalm 34 auf. Und dabei könnte er in seiner Situation ganz andere Gedanken haben. Er ist auf der Flucht vor einem übermächtigen König Saul, der ihm alle Erfolge neidet, die er schon gemacht hat und der ihm nach dem Leben trachtet. Er ist dabei in Obhut bei einem anderen König, der Philister, und versucht, dass sich gerade als Verrückter, als Geisteskranker irgendwie für unzurechnungsfähig erklären zu lassen, um auch von ihm nicht belästigt oder zu Schaden zu kommen. Und interessant ist, Unzufriedenheit kann schnell zur Wurzel von Hass und Entzweiung werden. Wie oft sind neidvolle Blicke oder unterschwellige Sorgen oder diese Angst, im Leben zu kurz zu kommen, Ursache für Streit und Auseinandersetzung? Ich gehöre ja zu den chronisch Schnellesser und da habe ich dann auch immer gute Ausreden, sage, ich war die Jüngste. Die anderen, ich musste gucken, dass ich schnell zu Nahrung komme, bevor die alles weggegessen haben. So diese Angst, vielleicht zu kurz zu kommen, das schnell zu Streit oder zu Auseinandersetzung führen kann. Wo quält uns meist uneingestandene Angst, an Einfluss oder vielleicht an Ansehen oder Macht zu verlieren? Das Shalom, von dem David im Psalm 34 spricht, im hebräischen Denken bedeutet dieses Shalom, dieser Frieden weit mehr als nur die Abwesenheit von Streit oder Krieg. Ganz wichtig. Nicht Waffenstillstand ist gemeint. Nicht wir begraben jetzt das Kriegsbeil, sondern es hat auch nicht was mit einer Friedhofsruhe zu tun. Shalom meint eine tiefe Sehnsucht nach einer heilen, unversehrten Welt, in der keine Gefahr mehr droht. Shalom, Friede, ist die Hoffnung auf ein gerechtes und alle Feindschaft überwindendes Miteinander der ganzen Schöpfung. Wenn wir Psalm 85 lesen, da heißt es ab Vers 9, ich höre aufmerksam auf das, was Gott, der Herr, spricht, denn er verheißt seinem Volk, denen, die ihm treu sind, Shalom, Frieden. Lasst nicht zu, dass sie auf ihre verkehrten Wege zurückkehren. Ganz sicher ist sein Heil bei denen, die ihm die Ehre geben, und unser Land wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. Liebe und Wahrheit haben sich verbündet, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wahrheit wird auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Ja, der Herr wird es uns gut gehen lassen und unser Land wird reiche Ernte tragen. Gerechtigkeit wird ihm vorangehen und für ihn den Weg bereiten. Das ist der Gedanke von Shalom, von Frieden. Und ich finde, das hört sich ziemlich gut an. Das hört sich ziemlich attraktiv an. Diese Friedensbotschaft ist der Kern aller prophetischen Verkündigung und Erwartung. So hofft und verheißt auch der Prophet Micha, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Mit allen Stellvertreterkriegen, mit all dem, was eigentlich am Laufen ist, all den Gründen, warum Menschen ihr Land verlassen und woanders eine bessere Heimat suchen. Und doch ist das diese prophetische Verheißung. Sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen, so steht es in Micha 4, Vers 3. Und letztlich kann nur einer die zerstörende und die zerstörte und zerstrittene, von Gott abgefallene Schöpfung am Ende der Zeiten wieder zurechtbringen und heilen. Und zwar der von Gott eingesetzte Friedenskönig, der von Israel sehnsüchtig erwartete Messias. Hier sehen wir so ein Bild von ihm, hat ein Mädchen gezeichnet, wenn ich es richtig weiß, aus Australien kommt das Mädel, nicht aus Babenhausen, wie es da unten steht, die so aus dem inneren Bild dieser Friedensmensch, der von Gott eingesetzte, ich finde es ein sehr beeindruckendes Bild, das ist wenig brave, scheinbar Frieden um jeden Preis in dem Antlitz, in den Augen drin, aber so viel Gnade und Autorität. Shalom bedeutet, suche Frieden und jage ihm nach. Wisst ihr, das Kreuz als Zeichen des Friedens, der Ort, an dem Jesus alle feindliche Mächte besiegt hat. Am Kreuz hat Gott uns Menschen und seine ganze Schöpfung mit uns Menschen und seiner ganzen Schöpfung Frieden geschlossen. Und auf unserer Suche nach gerechten Frieden, im Kleinen wie im Großen, kommen wir nicht an dem Kreuz vorbei. Wir werden scheitern. Scheitern, weil wir uns so leicht von kleinen Dingen antrickern lassen würden. Menschen, die einander ohne trennende Mauern und Grenzen ganz nah sind, das schaffen wir nur mit der versöhnenden Perspektive des Kreuzes. Sabine, guck mal, ob da ein nächstes Bild mit einem Kreuz drauf ist. Finde es sehr cool. Sehr cooles Bild. Menschen, die einander ohne trennende Mauern und Grenzen ganz nah sind. Da stören keine Unterschiede. Frieden bedeutet nicht alles uni, gleichförmig, sondern in der Unterschiedlichkeit, in dem Kontrast, sich ergänzen, so wie die, salopp gesagt, Faust aufs Auge, natürlich nicht, aber in diesem, ich erkenne den Unterschied und ich schätze ihn wert. Da stören keine Unterschiede, auch nicht der Herkunft. Ein Haus lebendiger Steine, mit dem das Reich Gottes immer wieder verglichen wird. Und das Spannende ist, allein abgelöst von ihm, von Gott und seiner Gemeinde, also jetzt nicht das Gospelhaus, sondern alle christlichen Kirchen und Gemeinden, wo Jesus das Zentrum ihres Gemeindelebens und Alltags der Menschen ist, die in der persönlichen Hingabe zu ihm leben, all abgetrennt von der Gemeinde, den gemeinen Kirchen, lebt es sich sehr gefährlich. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und in Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und das sagt Jesus zu Menschen, die ihm nachfolgen. Was für eine Zumutung. Genauso deutlich lässt er wissen, Frieden lasse ich euch, Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Was für eine Verheißung, was für eine Spannung. Es mag verwirren und ist nicht einfach zu lösen. Dann könnte ganz leicht jemand sagen, guck, da siehst du doch die ganzen Widersprüche in der Bibel, haben wir schon wieder eins aufgedeckt. Suche Frieden und jage ihm nach, geht nur mit der Bereitschaft, die Blickrichtung zu wechseln und sich von Jesus immer wieder neu ausrichten zu lassen. Selig sind die Friedenstiften, also Matthäus 5, Vers 9, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So spricht Jesus in der Bergpredigt. Und als seine Kinder sind wir dazu berufen, Lichter der Welt zu sein, Licht der Welt zu sein, wie eine einladende, helle Stadt auf dem Berg im Hintergrund. Und wenn ich dann nur an das Vaterunser denke, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, da steckt was drin von Frieden und Versöhnung zu leben. Wie viele Leute sagen, also ich mache sicher nicht den ersten Schritt. Der Klügere gibt nach, soll der doch der Klügere sein. Aber doch nicht ich. Aber die Position ist an die eigene Nase gefasst. Es gibt so viele Lebensbereiche, in denen mag ich gar nicht der Klügere sein. Aber sind wir nicht genau dazu gerufen? Frieden und Versöhnung zu leben, Leute, es ist eine Überforderung. Und wenn wir dabei nur von unseren eigenen Möglichkeiten ausgehen, dann merken wir, wie verbohrt und manchmal engstirnig, stur wir sein können und sagen, und das ist mir jetzt eigentlich shit egal. Ich kämpfe das jetzt durch. Und was habe ich auch schon mitgekriegt, wie Leute bereit sind, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, weil sie nicht bereit sind, die einladende Tür nebendran zu nehmen. Allein aus Prinzip. Frieden und Versöhnung leben haben wir nie im Griff. Und doch sind wir dazu aufgerufen. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Frage ist vielleicht ganz praktisch, ganz konkret an dich und an mich, was hindert uns daran, in Frieden zu leben? Wo würde ich mich einordnen, ansiedeln? Gehöre ich zu den Friedenstifter oder gehöre ich zu denen, die immer irgendwie einen Friedenstifter brauchen? Es ist interessant, wenn man ja auch solche Spielchen macht auf irgendwelchen Hochzeiten mit Brautschuh und Bräutigamschuh oder mit Kochlöffel und mit Schraubenzieher und dann das Pärchen fragt, wer ist eigentlich der den ersten Schritt auf den anderen zugeht? Und entweder sind sich manchmal beide einig und sagen, ich bin der den ersten Schritt macht, oder sie sind sich einig, dass es immer der eine macht, aber selten, dass es ausgeglichenerweise ist. Gehöre ich zu denen, die brauchen, dass andere mir den Frieden stiften? Oder bin ich selber bereit? Ey, wo sind bei dir, wo sind bei mir Beziehungen zerbrochen? Welche Trümmer liegen im Weg? Und sollten wir mit der Hilfe Gottes aus dem Weg räumen? An welcher Stelle sollte ich von meiner festgefahrenen Sicht der Dinge Abstand nehmen und vielleicht nicht länger auf mein Recht pochen und alte Wunden lecken? Als Gemeindeleitung sind wir jetzt schon einige Jahre unterwegs. Und wir haben, ein Satz hat mich echt immer wieder zum Nachdenken gebracht, den Lasso gebracht hat. Er sagte, dass du kannst eigentlich niemand deinen Freund nennen, mit dem du dich nicht mindestens ein- oder zweimal versöhnt hast. Und wir hatten schon manche auch hitzige Debatten. Und wo ich auch gemerkt habe, da habe ich mich sowas von verrannt. Also könnt ihr euch bei mir gar nicht vorstellen. Und in brüderlicher Geduld so einfach so auf die Realität zurückgeholt zu werden und dann einfach zu sagen, mach mal halblang, mach dich geschmeidig, werde mal wieder, atme mal durch, krieg Luft und sei nicht bereit, Dinge einfach jetzt durchzukämpfen, egal was kommt. Wow, was für eine Sache. Ich lade uns ein, das Jahr 2019 bereit zu sein, neu den Frieden zu suchen in scheinbar zerbrochenen Beziehungen, in scheinbar zerbrochenen Umständen. Wer sagt, dass das Tischtuch zerschnitten ist? Wer sagt es eigentlich? Leute, ich glaube, dass wir daran gerufen sind, dass wir uns da von Gott ganz neu hinführen lassen. Was lähmt und hindert dich daran, in Frieden zu leben? An einer Stelle wird uns Mut gemacht zu sagen, soweit es an dir liegt, halte mit den Menschen um dich herum Frieden. Auch mit dir selber und mit deiner Geschichte. Und manchmal scheint es so viel leichter zu sein, sich für den Frieden und die Gerechtigkeit in der weiten Welt zu engagieren, für Tierschutz oder streunende Hunde in Spanien oder in Rumänien, als sich den Herausforderungen unmittelbarer Nähe zu stellen. Das eine darf das andere nicht ausschließen. Suche Frieden und jage ihm nach. Christus lädt uns zu seinem Frieden ein. An uns liegt es, wie wir uns an ihn und seine Versöhnungskraft binden lassen. Das hat was Aktives, Proaktives von mir zu tun. Dann bleibt es nicht aus, dass wir seinen Frieden an unserem Platz widerspiegeln. Oft nur verschwommen und flüchtig, dessen bin ich mir sicher. Da sind wir einfach in dieser Gefahr zu scheitern, bis am Ende der Zeit der ewige Shalom anbricht, der ewige Frieden. Wenn Jesus durch, wie es in der prophetischen Ausrichtung heißt, durch das goldene Tor in Jerusalem kommt, Klammer auf, die Moslems haben vor das goldene Tor in Jerusalem einen Friedhof gemacht, weil sie wissen, Jude geht nie durch den Friedhof von Gottlose und noch zugemauert. Das ist ungefähr so wie Gürtel und Hosenträger, doppelt gemoppelt, in der Hoffnung, dass der da nie der durchgeht. Aber das mag wahrscheinlich für Jesus kein Hinderungsgrund sein, durch dieses goldene Tor in Jerusalem durchzugehen, und dann bricht für alle sichtbar das Friedensreich an. Und bei diesem großen Festmahl wird der Friede als Dauergast am Tisch sitzen. Und wisst ihr, das garantiere nicht ich euch, sondern das garantiert uns der Gastgeber Jesus selber. Und ich lade uns ein, jetzt so ein paar Augenblicke zur Ruhe zu kommen. Gut, ihr wart jetzt ruhig, ihr habt mir zugehört, das war echt brav von euch. Wenig Widerworte bekommen, keine Buhrufe. Entweder ihr seid müde oder habt nicht gut zugehört oder ihr stimmt mit ein. Dann lade ich uns jetzt aber ein, dass wir so an den Punkt kommen, vor uns zu reflektieren, was mache ich mit diesem Appell aus Psalm 34, suche den Frieden und jage ihm nach. Das ist beides sehr proaktiv. Dieses ihn suchen und wissen, ich muss ihm trotzdem immerwährend nachjagen. Das ist kein Selbstläufer. Friedliche Atmosphäre ist kein Selbstläufer. Und Frieden auch in aller Wahrheit zu erkämpfen und also nicht den falschen Frieden, den die Welt manchmal vorgaukeln will, also um jeden Preis, sondern wirklich um den Frieden geht's, den Gott geben kann. Echter, aufrichtiger Frieden, wo wir über Tabuthemen sprechen können, ohne dass der andere gekränkt ist, wo wir über Wahrheit aussprechen können, uns manchmal vielleicht demütigen oder beschämt fühlen und doch wissen, wir sind nicht die Verachtete. Und diesen Frieden, den möchte uns Jesus zusprechen und vor allem als Friedensstifter in unser Herz hineingeben. Ganz kurz, als einfach Idee, manchmal denken wir gucken neidvoll auf Leute und denken, bei denen läuft's Leben sowas von gut. Aber bei mir ist aller Grund für Unzufriedenheit. Ich möchte jetzt nicht euer Mitleid. Ich will euch nur einfach sagen, wir sind am zweiten Weihnachtsfeiertag, wollten wir wie gewohnt in Skiurlaub fahren. Haben jetzt zum 11. Mal in Folge die gleiche Hütte. Ich rief nochmal morgens an, wollte abends ankommen. Dann kriege ich beim Anruf den Hinweis, Hütte ist verkauft. Das wahrscheinlich wird das nichts. Und dachte mir, ja Mensch, habt ihr es im Sommer ausgemacht? Keine schriftliche Bestätigung, keine Anzahlung. Das lief immer. Merkt jemand, etwas möchte mir Frieden rauben. Was mache ich damit? Endlich hat sich geklärt, nee, alles klar, Hütte ist zwar verkauft, ihr könnt trotzdem kommen. Wir fahren los, Kitzingen, meine Tochter, Autopanne, hat gesagt, ich habe einen Plattfuß. Ich dachte, kein Problem, fahr zur Tankstelle, hol so einen Schaum zum den Plattfuß da beheben. Bis ich ankomme, festgestellt, das war kein Plattfuß im Sinne von ein kleines Löchle, sondern da ist 30 cm komplette Reifen kaputt gewesen. Da kannst du viel Schaum reindrücken, wie du willst. Geht nichts mehr. Etwas, was mir den Frieden rauben will. Bis hin zu, jetzt müssen wir alles abbrechen, wieder heimfahren. Das Auto steht auf der Auto und so weiter. Angerufen bei ich habe einen Schutzbrief. Nee, wir holen zwar das Auto, stellen es bei einer Werkstatt ab. Pech gehabt. Meine Tochter ist beim ADAC, nee, nur Basis, Auto abholen, Werkstatt, Pech gehabt. Glücklicherweise haben mir wertvolle Geschwister in der Gemeinde angerufen und gesagt, komm, wir fahren euch mit eurem anderen Auto entgegen, ihr könnt es nehmen und fahrt weiter in den Skiurlaub. Jetzt kriege ich mit, die Versicherung hatte uns falsch informiert, wir hätten Mobilitätsgarantie gehabt. Schon wieder etwas, was einem den Frieden rauben will. Heute komme ich rein, mein iPad war weg. Es ist immer noch weg. Also jetzt ist der Spaß genug, jetzt könnt ihr es rausgeben. Etwas, was einem den Frieden rauben will. Das sind so Dinge, das sind meistens so Kleinigkeiten und die wollen einem den Frieden rauben und man könnte angekickst sein. Und ich reflektiere das jetzt und ich wundere mich und denke, also ich könnte mich da viel mehr aufregen. Und ich habe aber in den letzten Tagen gemerkt, das hat mir meinen Frieden und meine Erholung nicht rauben dürfen. Jeder von euch hat Geschichten, die ähnlich sind. Dinge, wo man fast verzweifelt oder verrückt werden möchte. Denken, das passiert jedem anderen nicht, aber mir. Und genau da möchte ich dir hineinsprechen. Unser Vater im Himmel hat Jesus in die Welt gesandt als Friedensbringer, keinen gekünstelten Frieden. Und nicht, dass alles super läuft im Leben und du denkst so, ich surfe da auf einer tollen Welle und solange keine Probleme sind, sind Menschen meistens gut drauf. Aber dann, wenn Dinge mal nicht so gut laufen, lässt du dir den Frieden rauben oder bist du bereit, dich auf seinen Frieden einzulassen. Wir schließen die Augen. Jesus, wir starten dieses Jahr mit dir. Und falls ich mir doch einen Gedanke beim Rasieren gemacht habe, das Scheren, so soll das Gelübde sein, dass ich mir nicht von äußeren Einflüssen den Frieden rauben lasse, sondern in diesem Jahr 2019 mich darauf einlasse, dass was da auch kommt, ich mir den Frieden von dir, Gott, nicht rauben lasse, sondern schenken lasse. Als Friedensstifter, nicht als Beschwichtiger, sondern als Friedensstifter durch dieses Jahr gehen möchte und nicht zu denen gehören möchte, die permanent einen Vermittler und Friedensstifter brauchen, außer eben dich, Jesus. Und ich bete echt für meine Geschwister, für meine Freunde, für alle, die heute hier im Gottesdienst sind. Und ich möchte dir zurufen, du, der du vielleicht gar nicht weißt, wovon ich rede, und dass man so in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus leben kann, ich möchte dir zurufen und sagen, beginn doch das Jahr 2019 mit Jesus und erlebe seinen übermenschlichen Frieden, den er dir ins Herz schenkt. Vor allem die Angst nimmt vor der Zukunft und die Angst nimmt vor der Ewigkeit. Sogar eher umkehrt, umwandelt in eine Freude für diese Ewigkeit, die vor uns ist, dass wir die Ewigkeit, wenn wir hier auf der Erde unseren letzten Atemzug gemacht haben, dass nicht alles aus ist, sondern mit Jesus in der Ewigkeit weitergeht. Er hat einen Himmel bereitet für die Menschen, die ihn lieben und die mit ihm leben möchten. Ich lade dich ein, diese Entscheidung heute für dich festzumachen, zu treffen, zu sagen, ich möchte mit Jesus hier auf der Erde leben und freue mich auf eine Ewigkeit mit ihm. Und das kann man erleben und erfahren, so sagt es uns die Bibel, allein durch Glauben. Nicht durch gute Taten, nicht durch große Anstrengung, sondern wie ein Kind. Das glaube ich einfach. Und wichtig ist, dieses auch, auch mit Gott, mit Menschen zu kommunizieren. Und ich würde dafür einfach vorschlagen, wenn du dein Leben Jesus anvertrauen möchtest, dann hilft dir folgende Aspekte, indem wir im Zwiegespräch sagen, Jesus, ich glaube an dich, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Jesus, bitte vergib mir alle meine Schuld. Hilf mir, dass ich mein Leben verändert leben kann, nämlich aus deiner Gnade, auch anderen Menschen gegenüber. Und schenk du mir die Gewissheit und Freude für ein wunderbares Leben und für eine Ewigkeit mit dir. So oder so ähnlich beginnst du eine Abenteuerreise mit Gott, wo du auf jeden Fall zu den Siegern gehörst. Das darf jeder für sich so entscheiden und wagen. Und vielleicht hast du nachher auch Wunsch, mit mir nochmal kurz ins Gespräch zu kommen. Was bedeutet das ganz konkret? Wie lebe ich das? Und ich mache dir Mut. Es ist die beste Entscheidung. Dank dir, Jesus, dass du jetzt wirkst, heute Abend in diesem Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen.